Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brettspiel News Event. Und es war soweit, wir waren am letzten Septemberwochenende tatsächlich vom Kosmos eingeladen, so wie jedes Jahr, und haben da dieses Jahr auch gerne zu zweit teilgenommen. Und ich bin der Daniel und ich begrüße ganz herzlich den Steffen. Hi, grüß dich.
Hi, hallo.
Ja, Steffen, du warst mit mir vor Ort. Wir sind freitags angereist. Das war der Rahmen. Also im Prinzip, also wir sind schon tagsüber angereist, aber es startete abends mit dem Abendessen und danach wurde gespielt. Und am Samstagvormittag wurde auch noch gespielt. Das heißt also, das Zeitfenster, wo wir tatsächlich spielen konnten, war gar nicht mal so groß, aber immerhin haben wir einige Spiele durchbekommen in der Zeit, aber nicht alle Titel, über die wir heute sprechen.
Genau, die Zeit verging sehr schnell und ich denke doch, einige können wir heute berichten, was wir gespielt haben. Und ja, war ja die erste dieser Art, wo ich dabei war und war mal was anderes, auf jeden Fall.
Ja, es hat Spaß gemacht. Also ich fand es auch toll. Ich habe tatsächlich bisher, wir waren jedes Jahr eingeladen zu dem Kosmos-Event, aber bisher waren immer andere Leute dort aus dem Team. Ich glaube, einem Jahr ist auch mal jemand krank geworden, konnte nicht. Ansonsten haben wir immer teilgenommen und ich bin auch tatsächlich dieses Mal das erste Mal da gewesen. Und ich muss sagen, mir hat es auch gut gefallen. Im Sinne der Transparenz will ich noch anmerken, üblicherweise zahlen wir die Anfahrt und auch über die Übernachtung und dann kriegt man bei so einem Event vor Ort halt die Verpflegung gestellt, dass man eben was essen kann, was trinken kann und Kaffee und so. Das war jetzt in diesem Fall mal anders, weil eben auch die Übernachtung getragen wurde, aber auf meine Bewertung hat das keinen Einfluss und ich denke mal, Steffen, bei dir auch nicht.
Nein, ich würde das Hotel auch aus der Bewertung rauslassen.
Genau. Ja, also das ist halt ganz komplett unabhängig davon und das werden wir gar nicht weiter beachten. Ich hätte jetzt das Hotel für uns auch bezahlen können, das wäre gar kein Problem gewesen. Also von daher, es macht keinen Unterschied. Es war aber nett, mal die Personen, die hinter den Kulissen bei Kosmos arbeiten, persönlich kennenzulernen.
Das definitiv. Also da ist uns ein sehr authentisches, nahbares, nettes Team entgegengetreten, die sich erstmal entschuldigt haben, dass das Presseteam selber gar nicht dabei war. Und trotzdem haben sie das, denke ich, sehr gut gelöst. Aus dem Publikum rief jemand, das wäre Inkompetenz, Kompensierungskompetenz. Und das haben sie definitiv gezeigt.
Ja, das war nämlich so, dass tatsächlich einiges fehlten. Das fing an bei den Namensschildchen, ging weiter eben bei den handelnden Personen, die das eigentlich geplant und organisiert hatten, die eben im Presseteam arbeiten, die sind anscheinend krankheitsbedingt ausgefallen. Anders wäre ja so eine kurzfristige Absage nicht zu erklären. Aber es fiel wirklich gar nicht auf. Also bei mir, also mir zumindest jetzt nicht. Hätte man das mir gar nicht gesagt, dann hätte ich halt nur gedacht, schade, dass die beiden nicht dabei sind, dass man die auch mal persönlich kennenlernen kann. Aber ja, mir ist es nicht aufgefallen. Dir?
Nee, gar nicht. Also hätte ja nichts gesagt, maximal die fehlenden Namensschilder. Aber es ging auch so. Man kann tatsächlich mit Leuten reden und die sagen einem dann, wer sie sind.
Ja, und wenn man so wie wir das macht und dass man eben die ganze mit der gleichen Gruppe am Tisch sitzt, wir waren eine Vierergruppe, dann kann man sich die Namen auch merken, zumal ich auch noch den Vorteil hatte, rechts neben mir saß jemand, der hieß Daniel, also genau wie ich, den Namen kann ich mir gut merken. Und dann hatten wir noch den Peter mit dabei, der arbeitet für ein Branchenmagazin, Toy heißt das, oder Toys, was eben jetzt so von, weiß ich nicht, vom Großhandel gelesen wird und so weiter. Dafür arbeitet er, mit ihm waren wir am Tisch. Und der Daniel, der arbeitet eben für die FAZ.
Wollen wir vielleicht einfach direkt mit dem ersten Spiel, was wir mit den beiden gespielt haben, einsteigen?
Ja, sehr gerne.
Genau, das war nämlich Wildwuchs, war direkt aufgebaut. Auffällig sind direkt 3D-Aussteller gewesen. Das heißt, wir haben da ein Naturthema in der Wiese. Das Ziel ist dabei, zu gewinnen und indem man möglichst viele Blumen vor sich ausstellen kann, kann man das erreichen. Und dazu muss man geschickt auswählen, welche Blumen man denn anpflanzen möchte. Der besondere Kniff ist dabei, dass alle gleichzeitig dran sind. Das heißt, wenn ich mich entscheide, Blumen wachsen zu lassen, dann wachsen alle Blumen dieser Farbe und eben auch bei Daniel und anderen Mitspielern und nicht nur bei mir.
Ja, das funktioniert tatsächlich relativ reibungslos. Also die Erklärung der Regeln ging sehr, sehr schnell und anschließend Gut, wir sind natürlich auch alle viel Spielende, aber trotzdem war das ganz schnell verinnerlicht und wir haben hier dann tatsächlich einen ganzen Blumenstrauß jeweils zusammengekriegt mit unterschiedlich farbigen Blumen. Dann gibt es noch Ziele, die man hier erreichen kann, dass man eben zum Beispiel von allen Farben mal eine Blume da haben soll, dann bekommt man nochmal ein Extra. Es gibt ein paar Token, die man hier noch zusätzlich bekommen kann. Die sind tatsächlich bis auf die, das waren glaube ich Regenbögen, ne?
Ja.
Regenbögen, die waren aus Pappe, aber dann gibt es eben noch tatsächlich so kleine Holzmiepelteile, die man eben auf seinen Plan drauflegen kann. Zum Beispiel gab es die Ameisen, die hochkrabbelten, oder die Bienen, die dann hingesetzt werden und dann auch immer wieder nochmal in irgendeiner Form uns dabei geholfen haben, die Blumen wachsen zu lassen. Und das funktioniert einfach dadurch, dass die Blumen ein, eine Leiste
Pfad drauf, letztendlich, ne?
Ja, einen Pfad abgedruckt haben, der dann eben fortgeschritten werden kann. Und das ist total simpel und macht einfach Spaß. Also ich fand's gut.
Genau, und auf dem Pfad sind eben mehrere Sondersymbole, die wieder Effekte haben, die aber nur für den eigenen Garten gelten. Von daher kann man da gut vorausplanen und diese Kombo-Effekte nutzen.
Ja, und dann gibt es noch eben auf diesem Pfad manche Felder, die sind mit einem Pfeil verbunden. Das heißt, wenn man den einen Bereich erreicht hat, dann darf man eben in einer extra Phase nochmal weiterziehen, wenn man möchte. Das muss man nicht tun. Und auch das war, man hat hier schöne Kettenzüge irgendwie hinbekommen, fand ich. Das war überraschend.
Ja, und schön verpackt.
Ja, und Thema Natur, schön gestaltet fand ich es auch. Ja, auf jeden Fall hat mich positiv überrascht. Am Anfang dachte ich so ein bisschen, na, weiß jetzt ja nicht, ob das so mein Ding ist, aber ich fand es tatsächlich schön und ich würde es auf jeden Fall immer wieder weiter auch mitspielen. Weniger schön war vom Setting her das, was wir danach gespielt haben. Was macht man erstmal, wenn man einen Ausflug in die grüne Wiese gemacht hat? Natürlich, man spielt mit ein bisschen mit Zombies und metzelt die ab mit einer Pfanne. Das war unsere Vorliebe zumindest.
Genau. Die Rede ist von Stayin' Alive und ich werde jetzt nicht singen, denn die Pfanne war tatsächlich so ein bisschen das Excalibur in diesem Spiel. Die ist von Hand zu Hand gewandert und wurde mit jedem Zug, hatte einen Zombie gleich mitgenommen. Stayin' Alive ist ein kooperatives Spiel auf Zeitdruck. Wir haben Handkarten, wir hatten währenddessen die kurze Diskussion, ist das schon ein Kartenspiel, was ist überhaupt ein Kartenspiel? Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass das in die Kategorie Kartenspiel fällt, weil Karten dabei sind. Ja, wie das so ist mit Zombies, hat man auch immer gleich Probleme. Das heißt, wir hatten Hunger, wir hatten Durst. Ähnlich wie den Zombies konnte man mit passenden Karten darauf reagieren. Das wäre aber insgesamt alles noch zu einfach, denn dann, es gibt noch eine Sanduhr, darauf wollte ich hinaus. Und genau einer der Mitspielenden ist immer der Wachposten. Der hat die Fähigkeit, diese Sanduhr wieder rumzudrehen, denn wenn sie ausläuft, dann haben wir verloren. Das Ganze kostet allerdings eine Ausdauer. Und Ausdauer ist die einzige wirkliche Ressource im Spiel, die als Token verfügbar ist. Jeder startet mit 6 und sollte einer keine mehr haben oder keine mehr ausgeben können, dann ist das Spiel ebenso zu Ende. Dankbarerweise kann man aber die Rollen wie alles andere, was so Gegenstände und Eigenschaften sind, kann man weitergeben, sodass man sich da schön kooperativ austauschen kann. Aber austauschen ist eben das Wort, was bei dem Spiel ansonsten ziemlich kurz kommt, denn es darf immer nur einer reden, der dran ist.
Stimmt, so ein bisschen der Twist. Und der sollte dann eben erzählen, der darf alles sagen. Also darf sagen, welche Karten er auf der Hand hat, was er jetzt gerade macht, warum er es macht, darf was erklären. Und die anderen dürfen halt nur schweigend zugucken. Man darf wohl Hausregeln machen, dass man sagt, irgendwie wegen dieser Sanduhr, die man hier vor sich stehen hat, da kann es schon mal passieren, wenn man abgelenkt ist, dass die abläuft, so dass man dann eben verloren hat. Das sollte halt tunlichst nicht passieren und dann kann es schon mal sein, dass dann schon mal gekrummelt wird oder sich geräuspert wird, um jemanden aufmerksam zu machen, dass er da gerade dabei ist, hier die Runde in den Abgrund zu ziehen. Ansonsten schönes Design, was eben auch ganz interessant ist, dass man eben hier Dinge immer nach links weitergeben kann, aber man kriegt hier eben auch Waffen und mit denen darf man dann auch entsprechend schießen. Also die Pfanne natürlich nicht, die ist für Nahkampf geeignet, aber wenn man eine Waffe hat, mit der man schießen kann, dann schießt man rechts rum. Und das heißt, man muss sich dann auch hier so bisschen merken, wo ist denn überhaupt welcher Gegner, weil man, das muss man exakt ansagen. Man muss sagen, weiß ich nicht, der Steffen, der hat jetzt einen Zombie so und so auf der Hand, den schieße ich jetzt ab. Der Steffen darf sich nicht dazu äußern, kann mit den Augen rollen, aber dann ist es vielleicht schon zu spät, weil dann habe ich vielleicht auf seinen Zombie geschossen, den er gar nicht auf der Hand hatte, weil der Peter hatte das auf der Hand. Und ich habe das einfach vergessen in der Runde. Und das heißt, also ein bisschen konzentrieren muss man sich ja auch noch. Und das ist eigentlich so eine schöne Mischung von verschiedenen Ebenen, die hier zusammenkommen. Durch das, dass man halt hier nicht sprechen darf, dadurch, dass man eben hier ganz simpel Karten auf der Hand hat, dass man Kartenhandmanagement hat. Man darf auch noch Karten vor sich ablegen. Das ist dann der Rucksack. Das kostet dann aber wieder eine Aktion, die aus dem Rucksack rauszupacken. Und das ist wieder ein Aktionspunkt. Und man hat halt nur zwei Aktionspunkte, wenn man an der Reihe ist. Das muss man sich halt alles schon auch, also ein bisschen nachdenken sollte man hier schon, wenn hier vorwärts kommen will. Und ich bin froh, dass der Steffen angefangen hat sofort. Er hatte die Pfanne gezogen als Erster und er hat sie sofort weitergereicht. Und das war quasi unsere Taktik, womit wir dann durch die ersten zwei Szenarien durchgekommen sind, die durchaus schon viel Spaß gemacht haben. Und ich meine, alleine, dass wir jetzt nochmal ein zweites hinterhergespielt haben, zeigt ja schon, dass wir da Spaß dran hatten.
Genau. Szenarien ist das Stichwort. Also man kann Module mischen. Es gibt eine Empfehlungstabelle, welches Spiel, also das wievielte Spiel, mit welchen Modulen gespielt werden soll. Wir hatten dann neben dem Grundspiel noch mit Kälte und Verletzungen zu kämpfen. Spannend, der Verbandskasten, um die Verletzungen wegzukriegen, kostete erstmal zwei Aktionen und man konnte ihn nur benutzen, wenn man selber gesund war. Das heißt, man musste auch nicht nur wissen, wer was hat, sondern eben auch im richtigen Moment die Lösung an der richtigen Stelle haben. Ein Blick auf die Schachtel verrät auch, dass das durchaus noch wilder wird. Also auf der Rückseite ist ein Zombie-Nilpferd hinten drauf. Insofern, da kommen noch größere Gegner. Und ein Katana habe ich meines Wissens auch gesehen, aber bisher sind wir sehr gut mit der Bratpfanne durchgekommen.
Ja, ich vermute mal, die Schusswaffen, die waren ja bei uns wirklich unterrepräsentiert. In den ersten zwei Szenarien habe ich es genannt, aber man darf jetzt hier sich keine narrative Story vorstellen. Das ist halt wirklich einfach, man kriegt andere Gegner, mehr Hindernisse, die man bewältigen muss. Das heißt also, der Anspruch wächst einfach. Das sind hier die Szenarien in Anführungsstrichen. Und wir haben halt zwei Runden gespielt. Ich vermute, in den späteren Szenarien, wenn größere Gegner kommen oder fiesere Gegner, die dann vielleicht spezielle Anforderungen nochmal haben, um sie überhaupt besiegen zu können, dann werden auch die Waffen interessanter. Ja, und das war tatsächlich eine Überraschung. Also da auch das, ich mag Zombies überhaupt nicht. Ich konnte mich trotzdem darauf einlassen, weil die Illustration und so, das ist alles nett, das ist comicartig und ja, das macht einfach Spaß, würde ich sagen.
Bei mir ist es eher die Sanduhr, die mich gerne abschreckt, aber ich fand es bei dem Spiel jetzt relativ gnädig. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir halt die weniger aufwendigen Module genutzt haben, also jedes Modul bringt immer fünf Karten mit. Das ging. Ne? Also wenn man dann noch ein paar mehr Rollen einspielt, wo jeder Charakter eben neben dem Wachposten noch Spezialfähigkeiten kriegt und durch mehr Module mehr Komplexität reinkommt, vielleicht wird es dann schwieriger. Aber ich hatte zwar hinterher das Gefühl, Mensch, wir haben ganz schön auf die Tube gedrückt, aber es war nicht so, dass die Sanduhr einem wirklich in jedem Zug ständig auf der, quasi hinter einem stand und gedrängelt hat. Das fand ich noch relativ angenehm für ein Sanduhrspiel.
Das stimmt. Was wir auch gespielt haben, also der Peter, der andere Daniel und ich, das war Oh My Word. Da hast du dann, glaube ich, ja hinterher nur zugeschaut. Das ist
genau.
ein Wortspiel, ein Wortsuchspiel, was eigentlich total simpel ist. Man zieht einen Buchstaben aus dem Sack. Und wenn man also den gezogen hat, es liegen dann vier Tableaus aus. Da stehen dann, was weiß ich, Automarke steht drauf zum Beispiel oder auf einer Party. Und dann zieht man den Buchstaben D und dann könnte ich den auf Automarke legen und Dacia sagen. In dem Moment darf ich den Beutel weiterreichen. Der Clou ist nämlich auch hier, also es gibt keine Sanduhr, aber es gibt ein kleines mit Batterien versorgtes Gerät, was Musik abspielt, so einen ablaufenden Rhythmus und der hört einfach irgendwann auf. Also man weiß es nicht, wir konnten jetzt nicht ganz feststellen, ob der immer gleich, die Zeit immer gleich ist, aber vermutlich ist der immer gleich ein bisschen unterschiedlich, also ein bisschen variierend in der Länge. Und das heißt, man hat hier also immer die Spannung, man muss halt so unter Zeitdruck jetzt mit den Buchstaben irgendeins dieser Felder füllen, das ansagen, weiterreichen den Beutel. Und erst wenn der andere den Beutel in der Hand hält, dann ist er quasi an der Reihe. Und da, wo die Musik halt stoppt, derjenige muss dann so einen Minus-Token ziehen, also einen Straftoken. Und wer am Ende die meisten Straftoken hat, der hat halt verloren. Das ist halt ein Spiel mit Bestrafung, aber ja, und mit viel Zeitdruck. Wie fandest du es denn von außen dabei zuzuschauen?
Man muss ganz schön unterdrücken, dass man da irgendwas reinruft, ne? Irgendwas auf der Party mit Detlef. Vielleicht ist es auch der Dackel des Hausherrn. Spannend fand ich diese Tableaus, auf denen man das da ablegt. Es sind 4 Stück drin, man muss nicht mit allen 4 spielen und die sind unterschiedlich bedruckt. Also es ist nicht so, dass einer einen Vorteil hat, weil er alle lesen kann, sondern sie sind in verschiedenen Winkeln drauf gedruckt, was ich ganz nett fand. Und es sind ja wahrscheinlich so um die 15, macht etwa 60 verschiedene Kategorien, mit denen man da spielen kann. Das Ganze doppelseitig, das heißt 120. Es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das zu überblicken. Was ist denn jetzt noch offen? Ne? Also man kann sich natürlich sagen, okay, ich bin gleich dran, hier liegt Superheld noch offen. Ich muss jetzt einen Superheld wählen und dann kommt ein Buchstabe, wo ich gerade keinen parat habe. Ich glaube, es ist ein typischer Vertreter der Wortassoziationsspiele. Dem einen liegt es mehr, dem anderen weniger. Und wenn dann halt der Beutel schon zweimal gewandert ist, dann steigt natürlich auch der Druck, ne, jetzt schnell irgendwas rauszubringen, was dann auch von der Gruppe akzeptiert wird. Es macht viel Spaß, das hat man gesehen. Und ja, diese Melodie, die da gespielt wird, die wird man so schnell nicht wieder los, wenn ihr da immer wieder drauf gedrückt habt. die hat mich dann noch ein bisschen begleiten dürfen.
Ja, das stimmt. Ja, es ist wirklich mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Ich war schlechter drin und trotzdem hat es mir Spaß gemacht, weil unter Zeitdruck dann das Lesen auf dem Kopf oder so ist tatsächlich dann die größere Herausforderung, weil man das Problem ist halt, ich habe mir immer 2-3 Wörter, ja, Beschreibungen rausgesucht, wo ich dachte, da versuchst du jetzt was. Dann ziehe ich irgendeinen Buchstaben und mir fällt partout nicht zu diesen 3 Wörtern ein. Dann fängt man an, panisch auf dem Kopf irgendwas zu lesen. Was steht denn da noch? Was steht denn da noch? Und dadurch, dass mich persönlich hat das ja gehemmt, dann frei zu denken und auch, glaube ich, der Zeitdruck einfach im Nacken. Ja, aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht. Es ist halt ein Gaudi, wenn man das hier zusammen spielt, und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also das Spiel ist auf jeden Fall einen Blick wert.
Vielleicht noch das Dankbarste, was man ziehen kann, ist der Richtungswechsel, wenn man dann einfach den Beutel wieder zurückgibt, wo er herkommt.
Ja, das stimmt. Da waren auch viele Token drin, aber wir haben immer die Fähigkeiten gehabt, ganz exakt vorbeizugreifen an diesen Token. Die kamen selten. 2-3 Mal hatte ich das Glück, sowas zu ziehen, aber naja, das ist dann leider nichts geworden. Nichts geworden ist es auch bei uns mit einer Partie 4 Planets. Das ist nämlich ein neues Spiel für 2. Es haben unsere Nachbarn quasi, Peter und Daniel, haben es gespielt zu 2. Und was sie sagten, ist, es ist ganz nett. Das Thema ist relativ austauschbar, habe ich mir noch gemerkt. Was haben sie denn sonst noch über das Spiel gesagt?
Ja, den Punkt, den ich mir gemerkt habe, hast du jetzt schon gesagt. Ansonsten, es waren irgendwie Tiere und die sollten auf Planeten verteilt werden, sodass man, ja, der mächtigste Planet oder irgendwas in der Richtung ist. Ich habe aber sehr wenig davon mitbekommen. Aber dass das Thema aufgesetzt wäre, das ist mir in Erinnerung geblieben.
Mhm. Ja, die Spielzeit wird halt mit 30 Minuten angegeben. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, wir haben die ganze Zeit vergessen, tatsächlich die Autoren mal zu nennen von den Spielen.
Oh, das müssen wir noch nachholen.
Ja, genau. Also bei 4 Planets ist es der Piotr Dachtera. Der hat das Spiel. Der Name wird jetzt komplett falsch gesprochen sein. Das müsst ihr mir bitte mal nachsehen. Und illustriert wurde es von Denis Martinez. Ja, und es sieht ja nett aus. Eigentlich die für 2 Serie von Cosmos ist ja auch immer sehr zugänglich, finde ich. Wo ich das von der Seite mir betrachtet habe, das wurde schon viel aufgebaut. Also aus der kleinen Schachtel kam schon viel Material raus, auf jeden Fall.
Ja, es war auf jeden Fall Holz dabei, Karten waren dabei. Aber wir haben ja nebenbei was anderes gespielt, wo wir sicher gleich drauf kommen. Deswegen habe ich da nicht so viel. Aber ich habe nebenbei noch mal geschaut, vielleicht für Wildwuchs nachzureichen. Das ist vom Kaspar Lapp, das lässt sich ganz gut aussprechen.
Ja, sehr gut. Da haben wir uns bestens ergänzt, weil ich habe für Staying Alive nachgeschaut und das ist von Kalle Krenzer. Da ist tatsächlich gar kein Illustrator angegeben, hier zumindest bei Boardgame Geek. Oh.
Gut, das gibt's bei Wildwuchs zumindest. Da steht Fahri Maulana. Jetzt muss ich doch noch einen Namen aussprechen, wo ich es nicht kann.
Ja, aber dann haben wir das auf jeden Fall schon mal nachgeholt. Bei dem nächsten Titel, den du gerade schon angeteasert hast, da ging es auf die, da gab es auf die Nase, da haben wir uns gefetzt, wir beiden.
Ja, kann man nicht anders sagen. Ich habe überlegt, ob ich irgendwas mit glückslastig sage, aber es kann nicht glückslastig gewesen sein, weil ich beide Partien gewonnen habe, muss es einfach was mit Können zu tun gehabt haben. Nein, die Rede ist von Tag Team. Wir haben hier einen Auto-Battler-Duell. Überhaupt gab es einige Duelltitel, vielleicht können wir die dann nochmal aufzählen, die wir auch nicht gespielt haben. Jedenfalls bei Tag Team wählt jeder zwei Kämpfer aus und die beiden bringen jeweils ein Deck mit. Wenn ich mich nicht ganz irre, aus 10 Karten. Starten dürfen sie allerdings beide nur mit einer. Ne? Die beiden werden als Deck für die erste Runde in eine Reihenfolge gebracht, was bei zwei Karten relativ einfach ist. Und dann treten pro Runde diese Decks gegeneinander an und dann wird sich eben geschlagen, geheilt, verstärkt, Angriffe abgewehrt. Genau, und das eben in der ersten Runde mit nur einer Karte, das heißt, es ist schnell vorbei. Und dann kommt eben genau diese zweite Phase des Spiels, wo die Kontrahenten, also in dem Fall die Spieler, drei Karten von den restlichen Nachziehstapel ziehen und eine davon an eine Stelle des Decks legen. Das Deck darf im gesamten Spiel nicht verändert werden, aber wenn man auch hier so ein bisschen an Memory denkt und weiß, okay, eben wurde ich als erste Karte gehauen, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, bei der ersten Karte einen Konter zu legen, auf dass das bei der nächsten Runde klappen könnte. Da kommt aber dann auch schon genau dieses Mindgame dazu, weil wenn Daniel das auch tut, dann kann es passieren, der beste Block geht ins Leere und es passiert erstmal gar nichts.
Ja, das war tatsächlich ein interessantes Spiel, was ich so noch nicht gespielt habe. Ich habe schon einige von diesen Spielen, wo man halt gegeneinander im Duell ankämpft, gespielt und ausprobiert. Und das hier fühlt sich komplett anders an durch diesen Mechanismus, dass man eben diesen Auto-Battler hat, dass man eben die Reihenfolge der Karten nicht verändern darf, was du ja gerade schon erwähnt hattest. Man eben dann nochmal sein Deck quasi anpassen muss und dann hofft, dass der andere halt, weil man, ich hatte extra nachgefragt, man kann unterm Tisch die Karte reinsortieren, sodass der andere halt keine Ahnung hat, wo man sie reinsortiert hat. Es ist aber bei uns zumindest sehr, sehr, sehr oft passiert, dass ausgerechnet da, wo ich dann die Karte da reingesteckt habe, dass dann auch du da immer drauf reagiert hast. Du konntest ja auch nicht ahnen, wo ich die Karte reinstecke. Und ja, es ist natürlich schon hier ein gewisser Zufall auf jeden Fall drinne. Aber man kann, glaube ich, mit ein bisschen nachdenken, das war schon spät, als wir es gespielt haben und ich war schon müde tatsächlich auch vom Kopf her. Ich glaube schon, dass es einen Einfluss hat. Ich glaube jetzt nicht, dass das hier ein komplett glückslastig und random ist, was man hier tut.
Definitiv. Also man kann, also alleine schon dadurch, dass man eben nur drei Karten zur Auswahl hat, also ich hatte es auch mehrfach, dass ich zweimal dieselbe hatte, auch da ist zu bedenken, okay, wenn ich die jetzt, weil die zwei, die ich nicht nehme, die kommen unter den Stapel, wenn ich die da drunter schiebe. Ich werde die in dem Spiel wahrscheinlich nicht wiedersehen. Also da ist immer die Frage, okay, was kommt da noch? Wir hatten natürlich zwei Partien mit zwei unterschiedlichen Paarungen gespielt. Das heißt, wir hatten keinerlei Erfahrung, was ist jetzt gut oder was ist schlecht bei dem Charakter. Wir haben für die acht Charaktere, die wir da insgesamt hatten, eine kurze Einleitung bekommen, worum es da ging und wie die sich spielen, was tatsächlich auch recht unterschiedlich war. Aber es reicht natürlich nicht, um irgendwie schon zu wissen, okay, wenn ich jetzt die Karte günstig platziere und das eher am Anfang des Decks, dann habe ich halt besondere Vorteile. Tatsächlich haben wir auch zufällig ausgewählt oder zumindest farblich passend ausgewählt im zweiten Modell, sodass wir da deutlich glückslastig unterwegs waren, denke ich.
Ja, das ist im Prinzip so ein, ich glaube, das kann man auch durchdringen, das Spiel. Also Cosmos war da auch intensiv in der Entwicklung quasi involviert. Ich habe mir das ehrlich gesagt immer anders vorgestellt, dass wenn die jetzt so ein Spiel nach Deutschland bringen, einfach, ja, die sind zu dem ursprünglichen Verlag gelaufen, Scorpion Masqué, haben gesagt, das sieht cool aus, wir bringen das mal für Deutschland raus. Dem ist aber gar nicht so. Die haben es tatsächlich auch ganz, ganz viel getestet. Insgesamt waren es über 1000 Testpartien, wurde mir gesagt, die drüber liefen, weil es eben hier vom Balancing total herausfordernd waren, weil es eben so viele verschiedene Charaktere gibt, die dann wiederum eben als Tag-Team zusammen kombiniert werden können. Und da mussten die halt sehr, sehr stark noch dran arbeiten, dass hier dann kein übermäßig starkes Team rauskommen kann. Das war dann noch parallel mit einer Software zusätzlich berechnet. Also da fließt sehr viel Arbeit rein, was man vielleicht so von außen erstmal gar nicht denken mag oder beobachten könnte.
Genau, also laut Packung sind 66 verschiedene Kombinationen, die möglich sind. Als wir da über das Balancing sprachen, habe ich gedacht, na gut, ist vielleicht gar nicht so einfach, da dann noch eine Erweiterung mit reinzubringen. Es ist jetzt keine angekündigt worden, aber ganz abgeschoben wurde es auch nicht von dem, der uns das Spiel erklärt hat. Insofern, also ich hätte Lust drauf.
Ja, ich meine, ich hätte auch schon allein jetzt auf das Grundspiel erstmal Lust. Das wird zum Oktober verfügbar sein auf der Spiel. Es gab noch eine kleine Seitenstory zu dem Spiel tatsächlich, weil es war der große Aufhänger. Das spielen jetzt dieses Jahr für Kosmos. Sie hatten extra ein Team dazu geholt, die, wie heißt diese Sportart jetzt noch?
Capoeira haben sie
ja jetzt Capoeira gezeigt. Genau aufgeführt hat und haben dann quasi, das ist, wer das nicht kennt, so eine Mischung zwischen Tanz und Kampf, aber eben ohne Berührung, wo man eben sehr artistisch einen Showkampf macht, ohne sich zu berühren. Und die Leute, die das gemacht haben, die konnten das schon richtig gut, haben dann zum Beispiel auch Handstände auf einem Arm gemacht und so. Also wer sich da mal das anschauen will, der kann bei YouTube da sicherlich fündig werden und sich das mal angucken. Und das war der Aufhänger. Und aber bevor dieser Auftritt war, wurde uns mitgeteilt, dass ausgerechnet Tech-Team die Kartons mit der Lieferung sind nicht im Hotel angekommen oder im Hotel untergegangen. Man konnte es nicht genau wissen, wo die jetzt überhaupt sind. Und es gab genau 2 Exemplare für das ganze Wochenende. Entsprechend musste man sich da quasi anstellen, warten, bis man irgendwann mal auch mal Tech-Team auf den Tisch bekommt. Und wir hatten dann das Glück, wir haben es ausgenutzt, als parallel Catan Connect von fast allen gespielt wurden. Da war das Spiel dann frei und dann haben wir das genutzt und direkt mal auf den Tisch gebracht. Das war eben die kleine Seitenstory zu diesem Spiel.
Genau, die Verbindung zwischen dem Auftritt und dem Spiel war ja, dass hier immer, wenn quasi einer besiegt war, eine andere Karte hochgehoben wurde. Zu der Zeit habe ich noch gedacht, okay, das könnte so ein bisschen Richtung Final Titan gehen, dass man da quasi in der Arena quasi wie es beim Catchen oder beim Wrestling auch ist, dass da einer an der Seite steht und ausgewechselt wird, aber es hat sich ja dann doch als ein sehr viel ausgeglicheneres Verhältnis der beiden eigenen Charaktere herausgestellt. Und je nachdem, wie viele von der Karte ich einmische ins Deck, desto öfter ist er dran. Aber in dem Moment, wo er eben auch eine Aktion macht, ist er gleichzeitig das Ziel des Gegners. Das heißt, auch da musste man gut aufpassen, spätestens in der zweiten Partie, dass nicht immer derselbe Charakter das Feuer abkriegt.
Ja, das war tatsächlich alles nicht so einfach, wobei man eben auch die Auswahl ist begrenzt. Man zieht halt 2 Karten und muss dann davon eine in das Kartendeck reinschieben. Hat den Vorteil, dass die Spielzeit halt nicht so lange wird, weil selbst als wir das jetzt neu gespielt haben, die Charaktere nicht kannten, da muss man sich natürlich schon immer durchlesen in Ruhe, was machen die Effekte da überhaupt, was bringt das, man muss kurz nachdenken. Das ging aber trotzdem, unsere Downtime war da relativ kurz. Ich glaube, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 3, 4, 5 zur Auswahl hätten, da wäre das die Spielzeit deutlich länger. Und ja. Was mich auch noch, es hat mich so ein bisschen eben an ein Deckbauspiel erinnert, wo man eben jetzt nicht nur ein Deck hat, sondern 2 Decks und die kombiniert überlegen muss. Und ich glaube, man kann hier schon noch besonders starke Teams sich auch raussuchen. Wir haben jetzt im Prinzip, du hast nach Grün gesucht, du hast einfach 2 grüne Charaktere random genommen. Ich habe 2 rote Charaktere random genommen. Das war unsere Entscheidung. Wie sollten wir das auch anders entscheiden? Und wir wissen gar nicht, ob die jetzt wirklich so gepasst haben zusammen, ob das wirklich so sich ergänzt hat. Bei mir hatte ich auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass sie sich toll ergänzt hätten, aber ja, vielleicht habe ich es auch einfach nur schlecht gespielt.
Nee, das müssen die Charaktere gewesen sein, bestimmt.
Ja, cool. Ja, und dann reiche ich jetzt noch, bevor wir es wieder vergessen, den Namen nach, nämlich Autoren des Spiels sind Grisha German und Corientin Lebra und illustriert wurde es von Xavier Guanifi Durin. Es tut mir leid, keine Ahnung, ob Französisch oder wie auch immer ausgesprochen wird. Also die beiden Autoren haben hier auf jeden Fall eine gute Arbeit geleistet. Auf BoardGameGeek habe ich jetzt rausgefunden, das Spiel scheint auf Französisch schon erschienen zu sein. Hat es aktuell eine 7,9 bei 230 Bewertungen. Also ist jetzt auch schon eine Menge an Leuten, die es anscheinend ausprobiert haben, wo man sagen kann, okay, das gibt jetzt schon so ein bisschen eine Tendenz, dass es durchaus ein ordentliches Spiel ist, auch wenn man es mehrmals gespielt hat.
Von den 2 Spielen her würde ich da auch mitgehen. Das war gut. Richtig. Und es ging wirklich flott, also eine Viertelstunde vielleicht.
Ja, kann ich verstehen, warum Cosmos das dann eben nach vorne schieben wollte als Hauptspiel des Abends. Jetzt hatte ich gerade schon Catan Connect angesprochen. Das haben wir ja, das hat halt parallel stattgefunden. Darauf hört ihr, wir haben es nicht gespielt. Aber ich will es trotzdem der Vollständigkeit halber dann auch erwähnt haben. Das ist halt so eine neue Box, die erschienen ist, die man eben für Events benutzen kann. Diese Box, wenn man die hat, die ist tatsächlich teuer. Ich war überrascht, 50 Euro. Dafür bekommt man halt dann aber auch Spielmaterial für 4 bis 6 Personen. Und man kann diese Boxen eben kombinieren und mit einer App wird im Prinzip der Ablauf gesteuert. Und das heißt, man könnte dann eben auch mit 12 und entsprechend mit immer mehr Leuten spielen. Es wird jetzt auch ein Weltrekord geplant. Vielleicht habt ihr das auf Brettspiel-News schon gelesen oder woanders mitbekommen, wo dann eben in der Grugerhalle während der Spiel in Essen an einem Freitagabend dann ein Weltrekordversuch gestartet wird, wo man sich jetzt aktuell auch wohl noch Karten kaufen kann, damit man eben dran teilnehmen kann. Oder man kann eben auch Karten kaufen, um einfach nur zuzuschauen. Also das geht auch. Wer jetzt sagt, nee, will ich nicht spielen, aber will ich mal angucken, der kann das am Freitag auf der Spiel in Essen abends machen. Und die Leute schienen Spaß zu haben auf jeden Fall. War mein Eindruck von der Ferne.
Und also für die noch gar nichts davon gehört haben, wie es mir, also nee, ganz gar nichts gehört, ist vielleicht das Falsche, aber zumindest habe ich es noch nicht ausprobiert. Ich habe mich gefragt, wie funktioniert das denn mit so vielen Leuten, dass sie gleichzeitig spielen? Und das ist relativ simpel. Also es gibt auf den Brettern entsprechende Schatten und eine Tagseite. Und durch die App, die eben nicht nur den Würfel vorgibt, wird auch angesagt, okay, jetzt ist Mond dran oder jetzt ist Sonne dran. Dann kann man seinen Zug machen und dann wechselt es, sodass quasi immer 50% der Mitspielenden gleichzeitig dran sind. Ich glaube, es waren jetzt so um die 27 wird es nicht sein, aber 26 Mitspieler, die da eben an einer sehr langen Tafel saßen.
Ja, und die Zeit war auch überschaubar. Das war alles tatsächlich wie versprochen. Also muss man sagen, ne? Also ich hätte jetzt auch gedacht, wenn so viele Leute mitmachen, dann muss das doch lange dauern, aber nein, die haben alle parallel gespielt irgendwie. Das hat funktioniert. Also jetzt unabhängig, wer jetzt nicht diese Weltmeisterschaft, den Weltrekordversuch sich angucken will oder sich dafür nicht interessiert, aber vielleicht mal eine Gruppe hat von Leuten, die gerne Catan spielen und das einfach bei einer größeren Gruppe als Event machen wollen. Diese Boxen wird es eben jetzt auch zum Kaufen geben. Die werden jetzt erscheinen. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken.
Müssen wir noch sagen, dass sie von Klaus und Benjamin Teuber sind?
Ich glaube, das kann man in dem Fall weglassen. Tatsächlich sind auch hier wieder die, wer das Grafikdesign gemacht hat, steht nicht dabei. Das kann man dann aber beim normalen Catan wahrscheinlich nachgucken. Ich mache es jetzt aber nicht, weil wenn man bei Boardgame drauf geht, dann stehen da eben ganz viele Personen, die das Catan irgendwann mal illustriert haben und gerade just dieses Jahr ist ja aufgrund des Jubiläums dann eben auch eine komplett überarbeitete Neuauflage mit allen Erweiterungen, die wurden auch alle illustriert, komplett neu illustriert, ist nochmal veröffentlicht worden und ja, da könnt ihr einfach selber nachschauen, wer das illustriert hat. Ja, was haben wir denn sonst noch gespielt?
Wir haben kurz vorm Tageswechsel oder über den, ich weiß es gar nicht genau, noch was Älteres gespielt, und zwar Castle Combo.
Genau. Ja, wobei, ich glaube, das ist im Frühjahr jetzt erschienen. Das war, glaube ich, eine Frühjahrsneuheit. War jetzt aber absolut immer vergriffen die ganze Zeit. Ich habe jetzt vor dieser Folge noch mal nachgeschaut, weil ich heute just Cosmos Angebotsartikel geschrieben habe, weil die im Moment bei Amazon ganz viele Angebote haben mit 30, 40 bis so 50% Rabatt. Und da ist tatsächlich auch Castle Combo stark rabattiert. Dann habe ich jetzt aber heute geguckt, es ist schon stark vergriffen. Also jetzt stand da vorhin schon Lieferzeit 1 bis 4 Wochen. Also wer jetzt das aktuell direkt kaufen will, der wird noch wieder ein bisschen Geduld aufbringen müssen. Und es hat auch einen Grund, weil das Spiel ist tatsächlich sehr, sehr gut. Ich habe es mittlerweile, ich glaube, 4-mal jetzt gespielt in verschiedenen Kombinationen. Eben jetzt einmal dann beim Cosmos-Event mit euch. Und ich finde es einfach ein großartiges Spiel. Wie hat es denn dir gefallen jetzt? Das war ja, glaube ich, deine Erstpartie.
Das war meine Erstpartie, ja. Es hat mich direkt erstmal angesprochen. Ich hatte schon ein bisschen was davon gehört und ich muss auch mein unnützes Wissen zu dem Spiel noch loswerden. In der Originalregel hat der Herold einen Namen. Da heißt er nämlich Michel oder Michael, je nachdem, was man als Original annimmt. Und im Deutschen steht nur Herold drin. Das wüsste ich gern, wer da beschlossen hat, warum der Name raus muss. Aber zum Spiel, es ist erstmal super schön illustriert, spricht einer an. Könnte im ersten Moment ein paar viele Symbole auf den Karten sein. Also vielleicht noch dazu, wir haben ein Kartenspiel, es geht um mittelalterliche Charaktere. Die kommen in zwei Stufen sozusagen. Also es gibt diese Dorfbevölkerung und die Schlossbevölkerung. Und ja, mein Fokus war tatsächlich mehr auf diesen Dorfbevölkerung. Das heißt, ich hatte dann sehr viel von diesen braunen hinterlegten Charakteren vor mir liegen. Ich glaube, der andere Daniel hatte ein bisschen mehr von den silbernen. Spielt sich ähnlich, also die Synergien, die man da nutzt, habe ich jetzt keinen riesen Unterschied rausgefunden, auch nicht, dass die wirklich im Preis radikal anders waren. Man muss sich halt seine Strategie bereitlegen. Als Ziel ist es quasi so eine Auslage aus 3x3 Charakteren zu legen, die wohl auch alle in dem Gesamtstapel jeweils nur einmal vorkommen, also sehr glückslastig letztendlich. Was kriege ich nächste Runde, was habe ich übernächste Runde zur Auswahl, was kann ich kaufen, das heißt, Geld ist ein Thema, aber am Ende geht es um Siegpunkte, die jeweils auf den Karten stehen. Ich hatte echt eine gute Zeit, dort hat Spaß gemacht, es waren schnelle Züge, weil man sich pro Zug eigentlich nur neuen Karten angucken muss, wenn man die Auslage einmal auswechselt. Und das ging auch als jemand, der das noch nicht gespielt hat oder sich intensiv damit beschäftigt hatte, ganz gut. Ich hatte immer was, wo ich dachte, das ist ein guter Zug. Diese Alternativvariante, wo man eine verdeckte Karte quasi in die Auslage legt, was so ein bisschen der Nietenzug ist, den haben wir insgesamt, glaube ich, einmal gesehen am Tisch. Ansonsten hat Peter ja die Erfahrung mitgebracht, dass es immer gut ist, liquide zu bleiben. Das hat man ihm auch angesehen. Ich glaube, er hat es am Ende auch gewonnen. Komplett anders agieren können, weil er eben da wusste, okay, ich muss darauf achten, dass ich auch wirklich Geld habe. Meine Auslage, das hatte dann sehr viele mit so Nullerkosten, die gibt's auch. So ein bisschen Battletuch hatte ich da rumliegen. Aber auch da hatte ich ein gutes Gefühl, bis es zur Endauswertung kam. Und ich glaube, waren wir nicht sogar gleich auf,
Daniel? Wir hatten 81 Punkte beide. Der andere Daniel hatte, glaube ich, irgendwie 76 oder so oder 75. Und der Peter weiß ich gar nicht mehr. Der war aber viel besser. Er hatte locker 90 und mehr Punkte. Ja, tatsächlich, das war ein bisschen ärgerlich. Der hat mir immer alle Karten, die ich auch gerne gehabt hätte, rausgezogen. Also alle die, die halt Geld bringen. Das war ein bisschen schwierig irgendwie in seinem, wobei ich saß ja nicht mal im direkten Schatten, aber trotzdem, er hat immer die Karten rausgefischt, die wirklich sehr gut waren, und das ist halt ein Kartenspiel, da wird eine Karte genau nachgelegt. Man hat ja immer einen Mangel eigentlich, außer man zieht halt die richtigen Karten, und unabhängig davon, ich finde das Spiel einfach großartig, es macht immer wieder Spaß, es sind immer wieder andere Kombinationen, die man hier rauslegt, das fühlt sich immer ein bisschen anders dadurch, dass man eben hier nur neun Karten spielt, das ist im Prinzip das Spiel schon, plus dass man sich Ressourcen nimmt, Schlüssel nimmt und die dann entsprechend versucht einzusetzen. Das ist einfach ein großartiges Spiel. Es gibt viele, viele verschiedenste Möglichkeiten zu punkten. Und es fühlt sich halt, während man spielt, immer belohnt an, dass man wieder irgendeine Karte gekriegt hat. Oh, die bringt einem jetzt so und so viele Punkte und ich versuche jetzt noch das und das zu erreichen, weiß ich nicht. Ich habe dann auf Geld gespielt, um mit Geld Punkte zu kriegen, was auch ganz gut funktionierte, aber halt, wenn man dann nicht diese Karten kriegt, auf die ich halt dann immer gestielt habe, weil der Peter die rausgefischt hat, dann konnte ich das halt nicht, meine Strategie zu Ende bringen. Aber es ist auch völlig in Ordnung. Ich meine, die Partie ist schnell gewesen auch wieder, obwohl wir es war wirklich schon nachts, ich weiß gar nicht mehr, 1:30 oder so sind wir rüber gewackelt.
Ja, war die letzte Partie, genau.
Genau. Und trotzdem, also es hat einfach wieder Spaß gemacht. Und es ist ein tolles Spiel, was man einfach immer auf den Tisch bringen kann. Also große Empfehlung von mir auf jeden Fall. Es ist auch auf der Empfehlungsliste des Spiels des Jahres 2025 gelandet. Ich hatte tatsächlich schon gedacht, das Spiel hätte auch verdient, noch ein bisschen höher zu kommen, weil es halt genau das macht, was das Spiel des Jahres sucht. Das ist super zugänglich, weil man kann es auch mit jemandem spielen, der sowas noch gar nicht gespielt hat. Der wird dann natürlich nicht gewinnen, aber er wird während des Spiels, glaube ich, trotzdem auch Spaß empfinden können durch die Extras, die man da kriegt. Und als Kenner kann man es halt auch wirklich maximieren. Also da kann man sehr viel nachdenken, welche von den drei Karten kann ich jetzt nehmen, was bringt mir jetzt wie viele Punkte, das kann man sich ein bisschen durchrechnen, und da kann man schon, auch wenn viel Zufall ist, schon ein bisschen hier handhaben, zumal man mit den Schlüsseln ja auch die Auslage einfach einmalig tauschen kann und damit dann nochmal, also da hat man im Prinzip dann die Auswahl von 6 Karten gehabt, wenn man 3 gar nicht haben will, kriegt man nochmal 3 komplett neue. Also man hat hier immer viele Optionen. Das ist ein cooles Spiel.
Ja, definitiv. Wobei, wenn ich mir hier nochmal die Nominierungsliste für dieses Jahr anschaue, da waren einfach auch viele gute Spiele dabei.
Ja, war ein guter Jahrgang auf jeden Fall. Ich denke, in anderen Jahren wäre das Spiel auf jeden Fall weiter nach oben gerutscht. Jetzt ist es so hinten rüber gefallen, aber es hat eigentlich nicht in der Wahrnehmung verdient. Also ich weiß, Spiel des Jahres ist dann immer der große Titel, das Spiel wird dann gekauft. Aber falls ihr davon Castle Combo bis jetzt noch gar nichts mitbekommen habt, dann gebt dem Spiel auf jeden Fall mal eine Chance, zumindest wenn es irgendwo beim Spieltreffen mal vorhanden ist, einfach mal rausholen und spielen, sich erklären lassen. Und ich verspreche euch, also mit den Gruppen, mit denen ich es bisher gespielt habe, da waren immer alle begeistert. Und das ist selten bei einem Spiel, finde ich, dass man viele verschiedene Gruppen findet, die dann davon begeistert sind. Oft gibt es ja immer eine Gruppe, die mag ein Spiel und eine andere Gruppe mag es eher nicht. Und das ist hier eher sehr gleichmäßig verteilt, finde ich.
Genau, dann vielleicht noch, was hier bei der Empfehlungsliste dahinter steht, von Gregory Grant und Mathieu Roussel.
Ja, genau, das sind die Autoren des Spiels. Ja, ein Spiel, das hätte ich gerne ausprobiert, aber dafür war es einfach zu laut. Das ist, ihr seid die Jury. Fällt euer Urteil. Das ist ein Audiospiel. Das kennt ihr vielleicht von Ravensburger. Da gibt es ja Echoes, die Serie, mit einigen Teilen. Und da hat Cosmos jetzt wohl gesagt, das können wir auch. Und hat jetzt ein eigenes Spiel in diesem Bereich rausgebracht. Und hier muss man wohl im Prinzip zuhören, was eben für Aussagen getroffen werden und am Ende ein Urteil fällen. Und wahrscheinlich gibt es dann einen Abschluss. Also wir haben es halt gar nicht ausprobiert, gar nicht angeguckt. Gibt es wahrscheinlich einen Abschluss, wo man dann eben sieht, habt ihr euch jetzt wirklich richtig entschieden oder nicht. Hört sich super spannend an, also auch vom Setting her finde ich es toll. Die Verpackung sieht gut aus. Es richtet sich, glaube ich, eher an Erwachsene, würde ich mal schätzen. Also ein tolles Spiel. Hattest du das vorher auf dem Schirm gehabt?
Nee, so gar nicht. Also du hattest es mir, als wir da davor standen, kurz ähnlich erklärt wie eben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich der richtige Spieler dafür bin. Zum einen wegen elektronischer Gerätschaften, die da so mit auf dem Tisch liegen. Und zum anderen lasse ich mich, glaube ich, zu leicht ablenken, wenn es, je nachdem, wie lang die Audioclips sind. Das ist, glaube ich, da entscheidend.
Ach so. Ja gut, das mag natürlich sein. Es gibt ja Personen, ich höre zum Beispiel auch ganz viele stundenlange Podcasts und so sehr gerne. Es gibt ja Menschen, die sind audiophil, die mögen es einfach dann, sowas auch zu spielen. Und mich spricht das schon an. Ich hatte auch mit Echos meinen Spaß gehabt, das rauszuknobeln. Da hatte ich am Anfang oft wirklich gedacht, hä, wie soll das funktionieren? Und dahinter hat sich das wirklich toll ergeben, wenn man so dieses Puzzle gelöst hat. Ja. Der Autor des Spiels ist Jakob Berg und mal gucken, ich hoffe, ich schaffe es noch vor Essen, mir einmal auf den Tisch zu bringen, wobei ich sehe gerade, es ist für 2 bis 5 Personen, da müsste ich schon jemanden finden, der noch mitspielt. Ja, Spielzeit wird mit 120 Minuten angegeben, also das dauert dann schon tatsächlich länger, als ich es erwartet hätte, weil die Echo-Spiele waren relativ schnell und ab 14, also es ist tatsächlich für ältere Personen gedacht.
Passt vielleicht ganz gut, was ich gesehen habe, was auch auf keinem Tisch war, aber eher für jüngere Personen ist von Florian Nadler Schattenwald. Was ich bisher dazu gelesen habe, ist, dass es da so einen 3D-Aussteller gibt, wo man eben, ich glaube, Bildchen und Rahmen einschiebt, sodass man gegebenenfalls, also Gegenstände muss man entdecken und damit irgendwas tun. Es ist ein kooperatives Abenteuerbuch drin. Und da ich selbst Kinder habe im passenden Alter, fand ich das ganz spannend, aber es hat halt zu dem Event nicht so gepasst, das jetzt mal auszuprobieren, weil es einfach auch noch so viele andere schöne Sachen gab, die man in der Zeit ausprobieren konnte. Aber vielleicht kommt es demnächst ja auch mal als Artikel.
Da kann ich auch was ergänzen, weil was auch nicht auf den Tisch kam, aber sich auf jeden Fall an Kinder richtet, ist die 3 Fragezeichen Toteninsel. Das ist eine kleine überschaubare Box, die das aufgedruckte Spiel zum Kinofilm, scheint jetzt ein Kinofilm erschienen zu sein oder kommt noch, und da werden wir halt irgendwie einen Fall lösen mit Justus, Peter, Bob. Ja, das eben in den Kinoabenteuer dann irgendwie parallel zum Kinoabenteuer läuft. Und wer eben 3 Fragezeichen mag, da gibt es ja durchaus auch viele erwachsene Menschen, der kann sich das sicherlich einfach mal anschauen.
Den Film habe ich zumindest schon als Trailer gesehen. Ich glaube, den gibt's schon.
Ah, okay. Was wir jetzt auch nicht ausprobiert haben, war eben das Duellspiel Die Weiße Burg. Das ist ja auch eine Neuheit, die jetzt diesen Herbst erscheinen wird. Und die Weiße Burg wird mit der eine oder die andere vielleicht schon gehört haben, ist ja wirklich ein anspruchsvolleres Kennerspiel aus dem Hause Cosmos, was eben auch bei Devir erschien. Und jetzt das Duellspiel ist dann quasi mehr vom Gleichen wahrscheinlich, aber richtet sich halt an zwei Personen.
Genau. Angekündigt wurde es mit, es sind keine Würfel drin, wer keine Würfel mag. Und ich habe so durch den Raum gehört, dass jemand sagte, für ein Zwei-Personen-Spiel fand er das sehr gut. Also ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es ging in die Richtung, ich mag eigentlich keine Zwei-Personen-Spiele, aber das funktioniert für mich. Was auch immer das im Detail heißen mag.
Ja. Also Autor des Spiels ist auf jeden Fall Isra C. und Shay S. Und illustriert wurde es von Joan Guaradi. Und erschienen ist es wie, oder erscheinen wird es eben bei Devir und dann eben auch bei Cosmos als deutsche Version. Die Spielzeit sind nur 20 bis 40 Minuten, ist also überschaubar. Wird ab dem Alter von 10 empfohlen, also sollte das auch relativ zugänglich sein, also nicht ganz so komplex. Und richtet sich halt an zwei Personen. Und dann, was haben wir denn noch so über? Ja, da wurde noch der Exit Adventskalender vorgestellt. Wurde gesagt, der wird nicht geöffnet, aber schaut mal hier. Und da geht es dieses Mal, gibt es viele weiß geschneite Bäume auf dem Cover zu sehen. Ich habe bei Amazon mal geguckt, da ist es auch schon ausverkauft. Ich vermute, dass da bis Weihnachten nochmal, bis zur Weihnachtszeit nochmal Nachschub gedruckt und hergestellt wird. Aber derzeit ist das tatsächlich dort zumindest vergriffen. Aber normalerweise habe ich die Erfahrung gemacht, diese Exit, das Spiel, Adventskalender, den kriegt man immer noch ganz gut im stationären Handel, wenn ihr zum Beispiel zu irgendeinem größeren Spielwarengeschäft geht. Dort gibt es die eigentlich immer noch in großen Mengen verfügbar. Hast du schon mal so einen Exit-Kalender ausprobiert in deinem Leben?
Kein Original-Exit-Kalender, aber ich hatte im letzten Jahr was Ähnliches. Da stand, glaube ich, Rätselkalender drüber und es war Tee mit drin. Auch da hatte man, ähnlich wie das hier sein soll, quasi eine Geschichte mit durchgelebt. Und musste halt rausfinden, okay, welches Türchen kann ich denn jetzt als nächstes öffnen? Hatte halt charmanterweise noch eine Tüte Tee mit drin, die man dann beim Rätseln trinken konnte. Und prinzipiell bin ich da sehr interessiert an sowas, ja. Jetzt versuche ich die Weihnachtszeit.
Cool. Ja, ich glaube, ich hatte es auch schon zweimal. Einmal den von Schmidt-Spieler, einmal hier den Original-Exit. Und ja, zu Exit werden wir am Ende der Folge auch noch was sagen übrigens. Da kommt noch mehr. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Wir wollen die Spannung hier aufrechterhalten. Apropos Exit, aber da ist auch noch Exit das Puzzle. Der Auftrag ist jetzt neu erschienen oder wird erscheinen. Also für all diejenigen, die diese Puzzle-Ableger von der Exit-Reihe mögen, da gibt es eben auch Nachschub. Und wenn ihr jetzt sagt, jetzt seid ihr beim Puzzeln angekommen, dann ist das doch die perfekte Überleitung, um jetzt mal nochmal ein komplexeres Spiel auf den Tisch zu bringen.
Dann sind wir am Folgetag. Das große Spiel für, das große Kennerspiel für den Samstag war Am Goldenen Fluss.
Das Spielmaterial gefällt mir richtig gut. Die Box gefällt mir richtig gut. Die fällt auf. Das bleibt auch im Kopf. Die Regeln waren tatsächlich auch überschaubar, fand ich. Habe ich es empfunden. Und ich fand alleine der Aufbau und die Regeln, die fand ich sehr zugänglich. Wie fandest du das?
Ich fand es beim Spielen auch. Ich habe es jetzt für einen Artikel zusammengeschrieben, dachte, oh, das waren ganz schön viele Worte. Aber dennoch, wenn es läuft, das Spiel, hat man ja diesen schönen Würfel, der die Aktionen schon mal deutlich beschränkt. Also hat ja 6 Seiten und entsprechend, was gewürfelt wird, lässt vermuten, was man machen kann. Also auch der Spielplan ist in 6 Teile eingeteilt. Das Boot kann, oder also, ne, am Fluss fahren halt auch Boote. Dieses kann bis zu 6 Felder fahren. Also das wird über den Würfel gesteuert. Und dadurch, dass man eben am Ende seines eigenen Zuges würfelt, hat man die ganze Runde über Zeit schon mal zu denken, okay, was mache ich denn als nächstes? Das beschleunigt, glaube ich, ungemein. Dennoch sollte man aufpassen, denn so ähnlich wie bei Wildwuchs hat man auch in den Zügen der anderen die Chance, Sachen abzugreifen, denn am Fluss wird nicht nur gehandelt und Schiffe bewegt, sondern eben auch verschiedene Gebäude errichtet, deren Unterschied darin belegt einmal, dass ein anderes Bild drauf ist, aber sie auch andere Boni versprechen. Denn wenn ein Boot fährt und anlegt, so kriegt es einen Besuchsbonus und der Eigentümer des Bauwerks bekommt dann eben einen Besitzbonus. Und da gilt es eben aufzupassen, wenn Daniel mal wieder vorbeikommt, dass man seine Punkte auch mit einschnappt oder eben die Handelswaren, je nachdem, was für ein Gebäude man da gebaut hat.
Ja, aber da haben wir uns ja immer sehr nett gegenseitig dann darauf aufmerksam gemacht. Hast du ja den Bonus schon genommen? Guck mal, ich bin hier bei dir. Das hat ja ganz nett und fair funktioniert. Ja, es gibt hier tatsächlich aber dann, die Regeln sind relativ einfach, aber es gibt wieder Dinge, die man hier im Blick tatsächlich behalten muss, weil man eben hier, es geht hier um Mehrheiten direkt in verschiedenen Gebieten, wo man eben gucken muss, baue ich da jetzt was, damit ich Einfluss kriegen kann, oder fahre ich mit meinem Schiff dorthin, um Einfluss auf dieser Leiste jetzt zu bekommen von dieser Region? Da muss man, also man kann hier sehr, sehr viel machen. Dann kann man eben den Fluss komplett entlang fahren bis zum Ende und dann kommt man darüber hinaus wieder dann am Anfang raus und hat dann aber immer Boni ausgelöst, und es gibt halt Charaktere, die man ausspielen kann. Das sind Kunden, die man beliefern kann mit Waren. Dann darf man sie vor sich ausspielen und dann bringen die einen Dauerbonus. Ich hatte zum Beispiel viele Händler, die dann immer quasi einem geholfen haben, wenn man hinten aus dem Fluss rausgefahren ist und vorne wieder rein, dann durfte ich immer ganz viele Boni gleichzeitig auslösen. Ich hatte dann 3 Karten, die dann verschiedene Boni gebracht haben. Das ist schon, also man hat ja, glaube ich, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt ja auch einmal die Möglichkeit, sein Schiff noch zu upgraden, dann bekommt man pro gefahrenen Weg, glaube ich, gab es zumindest eine Karte, ein Punkt zusätzlich und so. Also es gibt hier ganz viele, wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten zu punkten, und im Prinzip ist das, fühlt es sich dadurch, glaube ich, auch sehr belohnend an, weil eigentlich ist es nicht egal, was man macht, aber egal, was man macht, kriegt man irgendwie immer was Cooles. Also genau, es ist ein belohnendes Spielsystem.
Ja, und das ist auch jedes Mal ein bisschen anders. Das heißt, welche Region jetzt viele Punkte oder wenig Punkte bringt, das wird über Chips geregelt, die eben zufällig auf die Region verteilt werden. Es gibt sogenannte Meisterschaften, was letztendlich offene Aufträge sind, also sowas wie Bau 3 Tempel oder Bau von jedem Haus ein oder hab eben 2 Händler. Genau, dann hat man das mit dem kaiserlichen Schiff schon, wo es für die Bewegung Belohnung gab. Ich meine auch die Mönche noch erwähnen zu müssen. Das waren eben besondere Kunden, die da erlaubt haben, dass Gebäude mehrfach genutzt wurden. Das heißt, sie haben dann die doppelten Besitzbelohnungen ausgeschüttet. Gegebenenfalls aber auch an Leuten, denen das Haus ursprünglich gar nicht gehört hat. Das heißt, man konnte sich da quasi als Untermieter mit beteiligen und hat dann auch die Boni bekommen.
Sag's doch, wie es ist.
Ja, kann man, also nein, das war ein ganz friedlicher Mönch, glaube ich. Genau. Ansonsten, wie Daniel schon sagt, gibt es verschiedenste Wege. Und zwar, also zumindest mir ist trotz der sehr auffälligen Siegpunktleiste rundherum nicht immer ganz klar geworden, wer führt denn jetzt gerade und warum, weil es gab auch, wir hatten, glaube ich, gerade am Ende des Flusses war so eine Siedlung aufgekommen, wenn man da hingefahren ist, hat man einfach mal auf Schlag 5 Siegpunkte bekommen. Wodurch das doch relativ schnell sich bewegt hat. Es gab eine, also das Spiel läuft in 2 Ären ab. Die erste Ära endet, wenn die Bauwerke der entsprechenden alle sind. Dann kommt der Kaiser zu Besuch und der besucht eben erstmal alle gebauten Werke, sodass man da die Belohnungen bekommt. Wenn der zweite Stapel dann aufgebraucht ist, endet das Spiel. Es gibt nochmal ein paar Siegpunkte und dann kommt es eben zur Endwertung für die Regionen und was man eben so mit seinen Kunden ausgemacht hat. Da ist es dann doch ganz schön gelaufen auf dieser Siegpunktleiste. Also ich glaube, wir haben quasi einmal die Karte halb umrundet in dem Moment, wo die Endwertung kam. Da ist nochmal einiges draufgekommen.
Ja, genau. Und ich war die ganze Zeit weiter hinten von Punkten her, aber tatsächlich habe ich am Ende so viele Punkte gekriegt, dass es gereicht hat, dass ich mich revanchieren konnte für meine blutige Niederlage im Tech-Team. Da konnte ich auch mal glänzen. Aber tatsächlich, also das ist schon cool. Ich habe natürlich ein bisschen auch gezielt drauf, dass in der Endwertung gut wegzukommen, aber das hat man halt, wie du schon sagst, man kann es nicht überblicken. Also wahrscheinlich, wenn man es jetzt mehrfach gespielt hat, kann man das wahrscheinlich schon in irgendeiner Form voraussagen, was hat der eine und was hat der andere, aber man spielt hier doch sehr, man konzentriert sich schon auf sich, weil man ist relativ schnell wieder dran. Also die Downtime zumindest bei uns am Tisch war sehr überschaubar. Das lag einfach daran, oder es liegt daran, dass man hier eben nur 3 Aktionsmöglichkeiten überhaupt hat. Und je nachdem, wenn man kein Geld hat, kann man eh nicht bauen. Dann kann man nur mit dem Schiff fahren. Und wenn man eben keine Waren hat, kann man eben auch keine Karten ausspielen. Dann kommt das auch nicht in Frage. Oder wenn man halt nicht die passenden Waren für seine Karten hat, kann man die nicht ausspielen. Und dann kann man eh nur mit dem Schiff fahren. Und dann kann man noch gucken, will ich den Würfel beeinflussen mit den Gunstpunkten, die ich habe. Also man kann ja erhöhen und niedriger stellen. Was eben auch wieder abfedert, dass es hier zu random abläuft. Und das hat sich einfach sehr flüssig das hat sich sehr flüssig angefühlt, tatsächlich, dieser ganze Spielablauf.
Es geht ja auch um Fluss. Da muss das schon mal flüssig sein und anspülen. Genau. Auch diese, diese Gunstpunkte, um den Würfel zu beeinflussen, die ließen sich relativ gut wieder regenerieren. Die Kapazität lässt sich, glaube ich, auch im Laufe des Spiels verändern, so dass man da mehr oder weniger hat. Und ich weiß gar nicht, wo da das Ende ist, aber man hatte eigentlich nie das Gefühl, okay, jetzt habe ich was gewürfelt, damit kann ich gar nichts anfangen, auch wenn ich aus irgendeinem Grund sehr viele Runden in Folge eine 2 gewürfelt habe.
Ja, richtig. Ja, also das ist wirklich ein schönes Spiel. Das ist auch schon 2024 als englische Version als mit dem Titel River of Gold erschienen. Und Gold zieht sich ja auch durch das Spielmaterial durch. Also das ist zwar aus Kunststoff, aber es glänzt halt ganz golden, das Inlay. Ihr könnt das auf unserer Seite sehen. Da ist jetzt am Dienstag, nehmen wir den Podcast auf, dann ist am Dienstag auch eine News dazu hochgeladen worden mit ganz vielen Fotos zu dem Spielmaterial. Der Spielplan selbst ist mit Gold als Zusatzfarbe bedruckt, aber eben jetzt nicht so, dass es kitschig aussieht oder blöd. Das sieht schon edel aus. Und auch die Box von außen ist mit Gold bedruckt. Also es ist, macht einen sehr hochwertigen Eindruck einfach so auf dem Tisch. Ich glaube, das, was man anmängeln könnte, ist eben, dass man so ein bisschen die Übersicht manchmal verloren geht auf den Spielplan selber. Also zumindest ging mir das so am Fluss. Und ich hatte das beim Peter zum Beispiel gehört, dem ging es, glaube ich, ähnlich, dass man nicht immer, man muss sich schon konzentrieren, weil halt so viele Sachen da rumstehen, weil sich ständig was verändert, neue Gebäude dazukommen, während man vielleicht schon geplant hat, was man machen will, hat der andere noch wieder ein Gebäude hingesetzt und ja, und dann fand ich das teilweise, ja, es ist nicht so, dass man hinguckt und man weiß sofort, was da los ist, das meine ich einfach. Also es ist jetzt nicht unübersichtlich komplett, aber man muss sich halt schon ein bisschen nochmal konzentrieren, wenn man hinguckt, um zu erkennen, was liefert mir das Spiel jetzt hier gerade.
Genau, aber das kommt vielleicht auch damit, wenn man es öfter spielt. Ich habe mich tatsächlich jetzt am Sonntag nochmal unterhalten und da hieß es, ja, Golden River oder eben, River of Gold, Entschuldigung, so. Ein super Ersteindruck, den kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber es würde wohl bei mehreren Partien ein bisschen abnehmen. Von daher bin ich sehr gespannt, wenn dann mal wieder das Spiel auf den Tisch kommt, ob das denn so sich bewahrheitet oder nicht. Aber auch hier haben wir auf BoardGameGeek mit über 1000 mit über 2000, fast 3000 Bewertungen, eine solide 7,6. Das ist alles durcheinander. Ich würde dann gleich auch noch den Autor, den Keith Piggott und die Artistin oder Illustratorin Francesca Beralt, ich glaube, es ist Spanisch, erwähnen. Und genau. Also mir hat es auch gut gefallen. Sehr gut sogar das Goldene an dem Spiel. Es wirkte ja nicht kitschig. Ob das beim Inlay notwendig war oder nicht, es passt aber auf jeden Fall ins Gesamtbild.
Nein.
Biest.
Nein, das war tatsächlich nicht nötig, aber es sieht trotzdem schön aus. Macht einen guten Eindruck, das Spiel. Und das Gute ist ja, es ist jetzt ja kein Blender, weil das Spiel dahinter ist auch gut. Natürlich mag es sein, dass der Wiederspielwert hier nicht ewig lange ist. Wir haben aber auch eine kleine modulare Erweiterung nicht mitgespielt, die doch direkt mit dabei in der Box ist. Das habe ich mir tatsächlich auch noch gar nicht angeschaut. Also es ist noch ein bisschen mehr Herausforderung drin in der Box. Inwiefern das Spiel jetzt nochmal stark verändert oder vielleicht auch mehr vom Gleichen liefert, das weiß ich jetzt nicht. Hast du da?
Ich habe sie mir tatsächlich angeschaut. Das sind die Clan-Legenden, die Mini-Erweiterung. Die bringt quasi für jeden der 4 Farbclans 2 Charaktere mit, die entweder gedraftet werden oder eben zufällig zugeteilt. Und auch die sind so ähnlich wie die Kunden, dass die eben einzelne Bereiche nochmal deutlicher belohnen. Also ich habe sie jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber zum Beispiel hat eine hat irgendwie mehr Startgeld und die nächste hat die Möglichkeit, überall hinzubauen, ohne dass die Würfel irrelevant sind und der nächste kriegt mehr Erfahrung, Einfluss in gewisse Gebiete. Also die waren da schon sehr unterschiedlich, so dass ich mir nicht gemerkt habe, wer was hatte, aber auch die waren gut illustriert. Und tatsächlich war das die erste Frage, als ich da vor meinem Clan der Krabbe saß, ist das jetzt irgendwie asymmetrisch? Ja, nein, vielleicht. Und durch genau diese Clan-Legenden kommt so eine leichte Asymmetrie rein. Denn selbst die Boote sind unterschiedlich gestaltet. Ne? Das sind Holzboote. Die sind nicht nur farblich anders, sondern haben auch unterschiedliche Formen. Und die jeweiligen Kaiserboote, die aufgewertete Variante, die sieht dann auch nochmal ein bisschen anders aus. Sodass auch da viel Liebe zum Detail drin steckt.
Genau. Dann haben wir auch noch ein Spiel nicht ausprobiert und da gibt es nämlich die Legenden von Andor, das ferne Land. Das ist, glaube ich, eine Standalone-Box von einem Spiel von Michael Menzel, illustriert von Michael Menzel, wo es dann eben wieder nach Andor geht. Also für alle, die Andor lieben und mögen, da gibt es ja wirklich viele Menschen da draußen. Es gibt Nachschub diesen Herbst. Und dann, glaube ich, dann können wir auch zu der angekündigten Sache noch kommen, dass wir eben über Exit noch was zu sagen haben und über andere Dinge. Steffen, du hast ja noch was vorbereitet.
Genau, ich habe versucht zuzuhören. Es wird vage bleiben, aber zumindest steht fest, nächstes Jahr feiert Exit das 10-jährige Jubiläum und es wird mindestens 6 Spiele geben, die eben da reinreichen in das Jubiläumsjahr. Angefangen mit dem Adventskalender, das ist man ja gut vorbereitet auf das nächste Jahr.
Genau. Und es gibt auch noch weitere Dinge, die angekündigt wurden vom Kosmos Verlag schon in der Aussicht nach 2026. Und es wird irgendwas Neues von The Gang geben. Was auch immer. Das wurde noch vage gehalten. Ob das jetzt ein eigenständiges Spiel ist, mit anderem, weiß ich nicht, Setting, keine Ahnung, oder eine Erweiterung, das wurde nicht weiter gesagt. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass The Gang in Deutschland natürlich auch erfolgreich ist, aber vor allen Dingen in Frankreich und in der USA sehr, sehr abgehen muss.
Genau, ansonsten wird es Kinderspiele geben oder ein Kinderspiel, Familienspiel mit einem besonderen Twist. Ein Familienspiel plus Kartenspiele sind zu erwarten, Lizenztitel, auch Duellspiele mit einem Mörder-Setting, wobei ich nicht weiß, ob Mörder da wortgenau gemeint ist oder ob das einfach ein Mörder-Setting, also ein sehr gutes ist. Auf jeden Fall auch was im Fantasy-Bereich soll es geben. Also Duellspiele bleiben aktuell.
Genau, und dann wird auch noch gesagt, dass eben zu Catan sich was tun wird. Was genau, wollten sie nicht sagen, aber da wird es was Neues geben. Ob es jetzt neue Erweiterungen sind oder eigenständige Versionen von Catan, die ja immer wieder mal gerne erscheinen, das können wir jetzt dann nicht sagen aus diesen Worten, aber auf jeden Fall für alle Catan-Fans, ihr dürft euch schon mal freuen, nächstes Jahr wird es irgendwas Neues aus der Welt von Catan geben.
Genau, und ein was Konkretes haben wir auch noch. Und zwar wird es im Frühjahr die deutsche Version zu Koi geben. Das soll wohl jetzt im Herbst auf Englisch erscheinen und dann im Frühjahr eben bei Kosmos auf Deutsch.
Genau. Ja, und dann haben wir, glaube ich, jetzt über alles gesprochen, was wir da so zu sehen und zu spielen bekommen haben und zu hören bekommen haben. Es gab noch Informationen zu Kosmos, wie sie halt dastehen und auch gerade wieder die Buchbranche sich entwickelt, ein paar Aussichten. Wenn ihr daran interessiert seid, wir hatten einen großen Artikel, die Herbstneuheiten von Kosmos vorgestellt und Neuigkeiten des Verlags veröffentlicht am 27. September. Da steht das alles zusammengefasst drin. Also wenn ihr da Interesse habt, das ist einige Informationen, die da erzählt wurden, das ist durchaus interessant. Kann ich euch nur ins Herz legen. Dann haben wir es jetzt auch schon. Dann danke ich. Es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Steffen.
Ja.
Ja, das Wochenende war auch cool. Also ich fand auch unsere Runde total nett. Und es könnte sein, dass ihr nächstes Jahr irgendwann auch mal den Peter hier im Podcast hört. Also die Person, die mit uns da mitgespielt hat, da habe ich so ganz lose, haben wir mal was verabredet. Wenn das konkret werden sollte, werdet ihr es auf jeden Fall auf die Ohren bekommen. Dann bleibt jetzt verspielt, habt eine gute Zeit und wenn ihr diesen Podcast gut fandet, dann gebt uns doch bitte eine gute Bewertung. Davon leben wir. Wir kriegen ja kein Geld für diesen Podcast. Wir machen es nur für den Spaß und umso mehr Leute es zuhören, umso mehr Resonanz bekommen wir auch. Und das freut uns dann natürlich entsprechend. Also empfehlt uns auch einfach weiter, falls ihr nicht irgendwo anklicken wollt. Dann erzählt es wenigstens euren Nachbarn, euren Freunden und allen Leuten, die es nicht hören wollen, dass sie unbedingt mal den Brettspiel-News-Podcast hören müssen. Dann habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.
Ciao, bis dann.